Der kleine Knappe schlingt sein Pferd. Ich wollte eigentlich sagen Schwert. Und das ist gar nicht so verkehrt. Der kühne Knappe wird geehrt.
UFO 50 hat 50 Spiele, alle sind sie gut, bis auf dieses eine da. Das verstehe ich nicht. Wie spielt man das? Das steuert sich ganz komisch und es macht keinen Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge In die Fresse. Kluge Gedanken zu schönen Spielen jede Woche, entweder in euer Ohr alle 14 Tage oder in euer Auge alle 14 Tage, manchmal mit verschlucktem Hals. Ich bitte sehr um Entschuldigung, mein Name ist Max Richter, ich spreche im Mikrofon und tue das zusammen mit Dennis fucking Kogel.
Hallo! Und wenn du sagst ins Auge, dann das hört sich gefährlich an. Das hört sich an, als würden wir
Dein
Wacken,
Newsletter ist gefährlich. Oft löst er bei mir aus, ich möchte was dazu sagen, Dennis Kogel. Also während man den Podcast einfach so hören kann, hat der Newsletter ein Diskursivitätspotenzial. Wie übrigens auch unser Anfangsrap. Ich hatte neulich ein sehr lustiges Begebnis. Ich habe mit einem Hörer gesprochen. Schöne Grüße gehen raus an Herrn F aus B. Und habe gesagt, und wir haben uns ein bisschen über Podcast unterhalten und meine Podcast, und er meinte, und dann waren wir auch über diesen Anfangsrap und habe ich erzählt, wie das zustande kam und dass das so polarisiert, und hat er nur ganz diplomatisch gesagt, ich weiß.
Aber wir hatten mal dieses eine Experiment vorgeschlagen, wo wir sagen, man kann uns Geld überweisen, wo drin steht, bitte rappt, ich mache große Anführungszeichen darum, nicht, oder bitte weitermachen, und wer auch immer, was auch immer, wo auch immer da mehr Geld reinfließt.
Stimmt.
Das machen wir. Niemand hat das gemacht.
Nee, das stimmt, stimmt nicht. Ich glaube, ich habe es unterschlagen. Ich glaube, es gab so 2 bis 3 Überweisungen mit hört niemals auf.
Okay. Na, dann ist ja klar. Okay,
aber was machen wir? Das ist natürlich eindeutiger Klassismus, weil möglicherweise haben die Leute, die keinen Rap mögen, kein Geld.
Ah ja.
Aber vielleicht haben sie kein Geld, weil sie keinen Bling haben, weil sie keinen Rap mögen. Man weiß nicht. Was machen wir? Okay. Wir reden über Spiele, über Computerspiele, meistens Indie-Spiele, manche größer. Heute geht es um Der kühne Knappe, was mich endlos verwirrt, weil das ist ein Spiel von einer Firma, die original englischsprachig ist. Das heißt The Plucky Squire. Davon habt ihr vielleicht gehört. Es heißt aber Der kühne Knappe. Und das Witzige ist, je nachdem, ob dein Steam auf Deutsch oder Englisch eingestellt ist, wird dir das Spiel mit dem Namen angezeigt. Also das heißt nicht The Plucky Squire, und dann kannst du es auf Deutsch stellen, sondern darüber sprechen wir gleich. Und wir sprechen über UFO. Was?
UFO 50, eine wilde Spielesammlung, die gerade die Runde macht. Ich habe darüber im Newsletter geschrieben, aber dann habe ich gemerkt, das ist so gut. Da möchte ich nochmal drüber sprechen. Okay. Und vielleicht sollten wir noch ganz kurz sagen, vielleicht sind wir, also erstens ganz kurz, ich hatte auch im Newsletter geschrieben, dass wir über Frostpunk sprechen. Das machen wir aber in der nächsten Folge, die wir aber tatsächlich heute, also nach dem Aufnahmetermin in dieser Folge aufzeichnen, hat so ein paar Urlaubsgründe. Also deswegen, wenn ihr denkt, wie konntet ihr in der nächsten Folge nicht erwähnen, dass mittlerweile die Welt komplett und vollständig explodiert ist, dann liegt es daran, dass wir es einfach nicht wussten. Ja,
das stimmt. Dass wir es heute noch nicht wussten. Ich verprasse eure Steady-Kohle im Urlaub. Dennis weiß einfach so von nichts, und wir nehmen heute die Folge auf. Deswegen werden beide Folgen auch ein bisschen kürzer, weil ich bin ein alter Mann und kann nicht mehr so lange. Gott, Jesus Christ. Das ist so schnell weg.
Ich habe auch eine ganz schön schlimme Woche. Also insofern ist das alles okay. Ich fühle mich auch.
Aber diese Kombination aus dem Begriff alter Mann und der Anzüglichkeit, die da doch, das ist mir so schnell wegeskaliert, ich habe es selber nicht mal gemerkt.
Der Honigdachs wirkte ziemlich verärgert. George stand einer Prügelei bevor.
Das ist Der kühne Knappe. George, die Hauptfigur in einem Spiel, was verlegt wird von Devolver Digital, und die Spielentwickler, oh Gott, All Possible Futures heißen die, glaube ich, haben das gemacht. Und ich habe das gesehen letztes Jahr auf der Gamescom zum ersten Mal.
Ja.
Und da, also sagen, und der Pitch, mit dem sich das Spiel bewirbt, ist: Es sieht aus wie ein Bilderbuch. Es spielt sich wie ein Bilderbuch. Du läufst mit deinem Bilderbuchcharakter, also wirklich so kindliche, pastellfarbene Grafik auf Bilderbuchseiten von. Aber dann kommt der böse Zauberer Grumweil und wirft dich aus dem Bilderbuch hinaus und dann bist du in einer dreidimensionalen Welt. Und ich glaube, das heißt in Fachkreisen ein Vertical Slice gespielt. Also ich habe einfach eine Szene aus dem Spiel gespielt, wo das alles passiert. Und war während der Gamescom so, ja, ich bin skeptisch. Weißt du, so Feuilleton, oh. Bourgeoisie. Ich bin skeptisch. Das also klingt nach einer guten Idee, aber ob das ganze Spiel halten kann, ich weiß nicht so genau. Und dann habe ich es jetzt gespielt.
Okay, bei mir war es anders. Ja. Ich habe es nicht auf der Gamescom gesehen, weil ich die Gamescom meide in den letzten Jahren, weil ich ein verschrobener Waldschrat geworden bin, der sich in seiner Wohnung, hinter seinem Podcast-Mikrofon versteckt. Nee, ich hatte die Trailer gesehen und ich habe dieses Konzept gesehen und das war eines der Spiele, auf das ich mich am meisten gefreut habe dieses Jahr, weil ich dachte, okay, dieses Konzept, es ist ein zweidimensionales Bilderbuch. Und dann hüpft der Charakter aus dem Buch in die dreidimensionale Welt raus und kann dann auch noch in andere zweidimensionale Illustrationen reinhüpfen. Ja. Da steckt so viel Genie drin in dieser Idee, das kann nur ein geiles Spiel werden.
Okay, vielleicht bevor wir zur Bewertung kommen, ja, also bevor wir dazu kommen, ist das wirklich ein Computerspiel wie aus dem Bilderbuch? Können wir vielleicht noch ein bisschen erzählen, was man da macht? Das ist im Grunde genommen ein Action-Adventure. Also einen Großteil der Zeit läuft man in der dreidimensionalen, es ist auch tatsächlich Jump'n'Run in beiden Welten. Also es gibt in der zweidimensionalen Welt ab und zu Jump'n'Run-Passagen, wo man quasi nicht mehr von oben auf die Spielszene guckt, sondern von der Seite. Und die dreidimensionale Welt ist tatsächlich ganz schön viel Jump'n'Run. Oder zumindest Run und so ein bisschen Jump. Und
ja, das ist echt so Super Mario 64, Astrobot, so Ratchet & Clank. Kleiner knuffiger Charakter läuft durch eine Welt, hüpft auf Plattformen, da gibt es Gegner, die man hauen muss und so weiter und so fort.
Oder sich an ihnen vorbeischleichen auch manchmal.
Oder an sich auch.
Und es gibt ganz viele sozusagen so Schalterrätsel. Also da ist eine verschlossene Tür und du musst entweder alle Monster erschlagen oder den Schlüssel finden oder noch etwas anderes machen, bevor du den Schlüssel finden kannst und dann geht die Tür halt auf. Das ist so das grobe Konzept und dann gibt es als dritte Säule, kann man auch sagen, die Bosskämpfe, die immer ein eigenes Minispiel sind. Also das sind Mini-Bosse, kann man sagen. Also das ist sozusagen nicht nur einer, sondern die kommen halt ab und zu mal vor. Und das ist das Spiel. Ach so, genau. Eine Spielmechanik sozusagen, die vielleicht noch überraschend ist in der Bilderbuchwelt, wenn man die Bilderbuchseiten sieht, dann sind da manchmal Worte auf dem Boden oder Sätze auf dem Boden. Und dann kann man einzelne Worte rausnehmen und die mit einem anderen Satz kann man anderes Wort rausnehmen und dann verändert sich die Spielwelt. Also ein Beispiel
die
ist
zerbrochene Brücke und dann die steinerne Brücke. Ne? Genau. Und dann ersetzt man zerbrochen durch steinern und dann steht da plötzlich die Brücke und man läuft drüber.
Der hölzerne Block, der leuchtende Block und auf einmal ist die dunkle Höhle erleuchtet. Mhm. Das und
ich würde dann,
wenn man in der
dann noch, ich würde dann noch ergänzen, die Kringel oder wolltest du genau dazu kommen?
Ich wollte genau dazu kommen. Aber erklär die Kringel.
Genau, es gibt in der Welt dann diese grünen Kringel, die man dann sieht. Und durch diese Kringel kann man dann aus der Buchseite in die echte Welt hinaushüpfen. Und dann zum Beispiel auch sowas machen wie im Buch, also im Buch, in dem man vorher drin war, blättern. Mhm. Und so ist das zum Beispiel so, dass man ein Schlüssel, der dann wichtig ist, um die Tür aufzumachen, oder ein Wort, das wichtig ist, um eine Brücke zu transformieren, den Block zu transformieren, ist vielleicht auf einer anderen Seite versteckt. Also hüpft man, muss man halt dieses Portal aus dem Buch finden, hüpft durch, blättert im Buch zurück und hüpft dann wieder rein und macht dann quasi eigentlich auch so eine Art Zeitreise im Buch, aber holt dann was raus und dann, ne, also diese Elemente. Das ist eine coole Idee, finde ich.
Genau, also man muss sagen, bei den grünen Portalen, man kommt immer hin und zurück. Also du kannst sozusagen nahtlos wechseln. Genau. Und ich war, wie gesagt, skeptisch, weil das ist ja so ein Ding, das ist halt eine coole Idee und dann ist die Frage, wie lange trägt das? Und für mich hat das erstaunlich gut funktioniert.
Ah.
Weil A, haben die sich, also ich habe es noch nicht durchgespielt, aber A, finde ich ja, gerade wenn man so eine Meta-Gags macht, ne, also du bist in der Welt, aber dann bist du außerhalb der Welt, aber kannst auf die Welt drauf gucken, dann kannst du die Welt kombinieren und so beeinflussen. Manchmal tendieren Spieleentwickler, das dann so mega kompliziert zu machen. Ne, und dann ist das sozusagen so ein bisschen Point-and-Click-Adventure und auf einmal fängst du an, in jede Seite, die du noch erreichen kannst, reinzugehen. Und das ist für mich genau nicht passiert, sondern die Rätsel waren aus der Kategorie angenehme Herausforderungen. Ne, sie waren nicht mega offensichtlich, aber sie waren schon immer schaffbar. Und wenn sie nicht schaffbar waren, fand ich, es gibt so Hilfe, so kleine Zaubererzwerge, die kannst du um Hilfe fragen. Und es hat sich bei mir, ich finde, bei vielen Spielen fühlt sich das so als Versagen an, wenn man das macht. Und bei dem war es irgendwie so fröhlich. Ich fand das okay. Ich weiß nicht genau, warum. Vielleicht liegt es auch nur an mir. Ich fand das total okay.
Vielleicht liegt es daran, dass der Zauberer so lustig ist. Also ja. die Gandalf-Figur im Spiel, ich habe den Namen vergessen, aber es ist so ein kleiner, lustiger Mann in einer blauen Robe.
Mondbart. Der so eine,
wie?
Mondbart.
Mondbart, ja. Und der trägt so eine geile, riesige Sonnenbrille und ist Freizeit-DJ. Yes. Also hat ein Hobby, dem man dann frönt, wenn man ein gewisses Alter erreicht. Ja. Und es ist halt witzig, weil es fängt halt sofort an mit, ja, er macht ja gerade ganz viel Lärm, weil er nämlich Beats macht in seiner Hütte, die neben Jots Hütte ist.
In seiner Zaubererhütte.
Richtig, richtig lustig. Ja. Und er ist halt so ein hipper Zauberer. Ein uralter, aber hipper Zauberer. Und es ist einfach lustig, mit dem zu sprechen. Ja, ich find's interessant. Stimmt, du hast recht, dass die Herausforderung da so einen angenehmen, also es ist halt sehr, ein sehr gefälliges Spiel. Ja. Also man kann es entspannt durchspielen, hat so eine kleine Herausforderung, aber nicht zu viel und kommt da gut durch. Ich finde es interessant, dass du gesagt hast, dass das für dich getragen hat, weil bei mir war es dann genau umgekehrt. Ich war mich, und also auch total was lustig, wie du so warst von wegen, du warst skeptisch und ich war so, wow, das wird super. Und bei mir ist es dann genau umgekehrt rausgekommen, dass ich dann dachte so, oh, für mich hat es irgendwie nicht funktioniert. Und das liegt so an ein paar Sachen. Und ich glaube, der Hauptaspekt, und das habe ich jetzt auch öfters in so Kommentaren von anderen KritikerInnen gesehen, aber auch so von Steam-Reviews, dass Leute daran bemängeln, es fühlt sich so zu handholdy an. Also quasi, es lässt dich nie so richtig von der Leine. So, es ist immer, also ich hatte immer das Gefühl, ich mache einen Schritt und dann wird das Spiel unterbrochen, mit mir wird irgendwas erklärt, da ist irgendwie ein Dialog, mir wird irgendwie so eine Herausforderung präsentiert und dann wird mir aber auch sehr, sehr schnell gezeigt, wie ich diese Herausforderung zu lösen habe. Also zum Beispiel gibt es dann diese, kommt man in der echten Welt an und dann wird dir halt ganz, ganz genau gezeigt, wo du hingehen musst und wie der Pfad ist und so. Also so, dass man sich gar nicht, also es hat für mich nicht diese Einladung zum Entdecken und Experimentieren, und auszuprobieren, sondern es ist schon sehr linear und es zeigt dir sehr an, was du machen kannst. Und ich hatte aber irgendwie, was auch okay ist, ne? Aber ich hatte dann irgendwie mir in meinem Kopf vorgestellt, als ich das Spiel gesehen habe, dass das so ganz, ganz viele kreative Möglichkeiten bieten wird. Ne? Also ich hüpfe aus einem Buch raus und gehe in ein anderes Buch rein und kann irgendwie ganz, ganz viel entdecken und so. Und das ist aber schon sehr strikt und sehr so linear.
These. Dass du das überhaupt erwartest, hat vielleicht damit zu tun, dass es von Devolver Digital ist. Mhm. Das war bei mir nämlich so am Anfang so, dass ich so dachte, ne, also Devolver wird für mich immer sozusagen, also wenn man mir Devolver sagt als Publisher, dann ist sofort Hotline Miami da. Children of the Sun. Mhm. Ne, also janky, indie, blutig, so irgendwas immer so.
Was Punkiges.
Subversives, Punkiges auch so, ne? Und dann denkt man so, ja, komm hier, der kleine Knappe, da wird doch sicherlich irgendwann mal der Kopf rollen und das Blut spritzen und so. Und was, wenn dieses Computerspiel nicht nur in einem Bilderbuch spielt, sondern eben auch wie ein Bilderbuch sein soll? Und Bilderbücher sind ja eben einfacher als Krieg und Frieden. Und sozusagen, dass es das Konzept ist. Also ich finde auch, man konnte die Tangente nehmen und mega gut über diese Erwartungshaltung, ne, und warum sozusagen das dann geklappt hat oder nicht. Und ich finde aber, das ist sich treu, ne, in dem Sinne. Und ich glaube, das ist ein gutes, also was ich dann so dachte, ne, also wenn das so bunt ist, ist das ein Kinderspiel eigentlich? Und ich glaube, das kann es auch sein. Wobei, also es gibt zwei Dinge, die es ein bisschen mehr angeht. Das eine ist, ich finde, die Steuerung in der dreidimensionalen Welt ist manchmal so ein bisschen schwammig.
Ja.
Dafür, dass man dann sehr genau diesen schmalen Lego-Stein, Entschuldigung, Klemmbaustein langlaufen muss, ist es dann so ein bisschen schwammig. Und das andere ist, die ganze Ästhetik sieht ein bisschen nach einer jüngeren Zielgruppe aus, als das Videospiel ist. Man muss schon videospielversiert sein. Man kann ganz viel ausschalten. Ich glaube, das geht. Ich frage mich, ob es dann dieselbe Experience ist. Meine These ist, das ideale Szenario ist, dass das ein Spiel ist, was du mit Kindern zusammenspielen kannst.
Ja, ich dachte auch, also dass du gesagt hast, mit der Devolver-Erwartungshaltung, da ist definitiv was dran, weil das zieht sich auch so ein bisschen durch das Storytelling, weil ich auch da die ganze Zeit erwartet habe, okay, aber wann kommt jetzt der subversive
Verrat?
Aber tut es nicht und war dann so ein bisschen konfus darüber, weil dann hat es so Elemente, die für mich wirken wie so einen Rick and Morty, ne? so ein edgy Cartoon, so wo halt irgendwie Cartoon-Optik, aber dann sind die Witze halt so edgy, weil, ne, dann ist der Zauberer ist irgendwie so ein DJ und der Nekromant, der Grumpelwumps ist irgendwie auch komisch drauf und die Companions sind irgendwie zu fröhlich und zu einfach am Anfang, dass man dann denkt so, da kommt bestimmt noch irgendwas noch ganz Kompliziertes da raus oder so und dann bleibt es aber trotzdem auf diesem Happy, hey, wir sind Freunde und machen ein Abenteuer und das ist so, das ist ein ganz, ganz komischer Vibe, der ja vielleicht auch mit der Erwartungshaltung zu tun hat, aber ja, also irgendwie, ich hatte irgendwie auch so das Gefühl, es ist nicht so ganz kindergerecht oder richtet sich nicht so ganz komplett an Kinder, aber es ist auch nicht so ganz komplett so ein subversives, wir machen irgendwie uns lustig über Kinderbücher und machen da nochmal irgendwas Subversives damit. Und das fand ich ganz, ganz verwirrend dann, weil dann war ich so, okay, was ist das? Wo sind wir jetzt? Wo sind wir jetzt so narrativ und thematisch unterwegs und so? Das hat so ein bisschen zur Verwirrung beigetragen bei mir.
Also ich weiß tatsächlich nicht, ob das gehen würde und ich habe gerade auch keine Kinder in dem Alter zur Verfügung. Aber ich glaube, ich würde das gerne mal testen, ob das sozusagen, also so Menschen, junge Menschen, die gerade sozusagen die Welt von Videospielen entdecken, vielleicht noch nicht ganz versiert selber sind. Ich glaube, das geht, weil ich habe mit den Kindern eine Weile lang Dinge gespielt, wo die zugeguckt haben. Und also ganz überraschend, also The Witness zum Beispiel, kannst du dich daran erinnern? So ein mega abstruses 3D-Welt-Rätsel-Ding, was ja wirklich total
sehr abstrakt
verkopft und abstrakt. Das fanden die mega interessant.
Wirklich.
Ja. Und also ich kann mir hier vorstellen, dass es vielleicht dann auch so kontraproduktiv ist, weil die Kinder sagen, nee, das sieht mir zu, dafür bin ich schon zu alt, ne, weil das Bilderbuch halt wirklich sehr bilderbuchig ist. Aber irgendwie finde ich das toll und ich bin auf der anderen Seite bin ich mir unsicher, kann man das vielleicht Leuten empfehlen, die noch nicht sozusagen so sehr routiniert in Controller-Motoriken sind, aber Computerspiele interessant finden, dann mal das anfangen wollen. Oder ist es einfach ein cozy Action-Adventure?
Ja, ich finde, dass mit den, irgendwie, wenn man nicht Controller-versiert ist, dann ist man vielleicht überfordert von diesen Minispielen, weil diese Bosskämpfe.
Die kann man ja komplett skippen.
Die kann man komplett skippen.
Es gibt im Setting ein Ding sozusagen Minispiele auslassen.
Ja.
Und es gibt noch ein zweites Setting, ein Hitzi. Also du kannst sagen, du musst immer nur einmal treffen, das ist Monster
Tour. Ah ja. Okay, ja, das finde ich gut, weil ich fand die Bosskämpfe, also ich hatte so zwei, drei erlebt und eins davon war so, man muss mit einem Bogen schießen auf so Käfer. Das war ganz cool, man musste den Bogen von einer Magic-Karte oder also Magic-Karte in Anführungszeichen aus der realen Welt rausholen und ja, dann muss man auf diese Käfer schießen, die von rechts nach links auf dich zufliegen und das ist echt hakelig, sie zu treffen und ich bin da mehrfach gestorben, irgendwie das erste Mal, dass ich wirklich in diesem Spiel gestorben bin, war dann so, warum ist das jetzt denn so hakelig und so schwierig? Und ja, keine Ahnung, ich möchte es total gern haben und ich finde die Optik davon, also man kann die gar nicht genug loben, es sieht so schön aus, es ist wirklich so schön. Aber irgendwie hat sich dann nicht so eine richtige Begeisterung bei mir eingestellt und ich muss dann aber sagen, woran es mich dann, also wo ich dann gedacht habe, so, was ich gerne empfehlen würde, so was in eine ähnliche Richtung geht und woran es mich so konzeptuell erinnert hat. Kannst du dich erinnern an Tear Away auf der PlayStation und vor allem auf der PlayStation Vita?
Ja.
Ja, das war ja auch so dieses
Papierfallspiel.
Ja, genau. Media Molecule, so die Sackboy-Leute. Und dann war es so, so diese Welt, also quasi eine Welt aus Papier, in der du so als kleines Papierwesen unterwegs bist. Und auf der PS Vita war das besonders cool, weil man dann so die ganzen PS Vita-Kontrollen, also Touchscreen und hinten Touchscreen und sowas benutzen konnte, um irgendwie Sticker abzupulen und irgendwas drauf zu kleben und irgendwie Papier, und man musste irgendwie reinpusten und irgendwas wegzupulen. Also irgendwie so ganz, ganz wilde Sachen. Und das hatte ich, also das habe ich irgendwie als so ein sehr kreatives Ding empfunden, wo man halt wirklich so mehr Freiheiten hat. Und das ist halt echt so an der Hand, das nimmt dich halt mehr so an die Hand und führt dich durch diese Erfahrung. Und ich habe mir einfach irgendwas anderes erwartet.
Ja, das ist eine spannende Frage. Ne? Wie viel ist ein Computerspiel, und ich bin oft sozusagen jemand, der das auch macht, ne? Wie viel kann das Computerspiel dafür, dass man selbst eine andere Erwartung hat? Ich finde das mega spannend. Da müssen wir vielleicht mal eine Meta-Folge machen. Meta-Folgen wir dann an zu machen, wenn ihr mindestens 42 UnterstützerInnen auf Steady seid. Am Ende dazu noch ein bisschen mehr. Anyways, Ende des Werbeblocks. Also ich, für mich, ich will jetzt nicht sagen Game of the Year, aber wenn jetzt sozusagen so eine Shortlist, es wäre schon dabei. Ich finde es wirklich, wirklich gut.
Ha. Okay. Ja, bei mir wäre es wahrscheinlich irgendwie so auf der, so die Enttäuschungen des Jahres. Wirklich,
ne? Wow.
Ja,
ich
habe mich da wirklich drauf gefreut. Persönlich angefasst.
Sollten wir jemals so eine Indie-Fresse-Preisverleihung, was sollten wir das mal machen in der letzten Folge, dann verleihen wir nicht irgendwie gute und beste Spiele, sondern wir verleihen den Schisma des Jahres. Und das sind dann immer die Spiele, die einer von uns mega geil findet und der andere so, nein!
Okay. Ja, super. Ich habe noch eine letzte Frage nicht, weil ich habe es nämlich auf Englisch gespielt, weil mein Steam auf Englisch war. Und ich habe, was ich total schön fand, war, dass Devolver auch im Vorfeld viel darüber kommuniziert hat, dass sie, also wie viel Mühe sie sich für die Übersetzung gegeben haben. Also um das möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen, auf vielen Sprachen. Ich habe jetzt nicht im Kopf welche, aber dass sie da auch irgendwie mit.
Sieben oder neun, also ganz viel,
Dass sie sich da auch im Deutschen viel Mühe gemacht haben. Du hast es wahrscheinlich auf Deutsch gespielt.
Ja, weil ich habe es reviewt.
Wie ist es?
Also pass auf, ich habe keinen Vergleich. Und das ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal, weil es ist ja oft so, dass ich Computerspiele auf Deutsch reviewe, weil ich halt die O-Töne gerne auf Deutsch haben will, wenn es eine deutsche Sprachausgabe gibt. Und in der Regel passieren eine von zwei Sachen. Das eine ist, ich denke so, boah, jetzt habe ich das Review fertig, ich will noch ein bisschen weiterspielen, aber jetzt kann ich endlich umschalten. Und das andere ist, ich kann ja mal gucken, wie sich es auf Englisch, ob es da irgendwie besser ist oder so. Ne? Also dann ist sogar keine klare Wertung, aber zumindest so ein Interesse, wie ist das da? Das war ja gar nicht der Fall. Ich habe das einfach sehr genossen. Also es war
cool.
Was ich vergessen habe, ist die Stimme nachzuschlagen. Das ist so eine angenehme Erzählerstimme halt. Vielleicht die ich sehe von jemandem, den man kennt. Vielleicht auch nicht, weiß es nicht genau. Nee, aber ist auch gut.
Ich fand es witzig, weil ich habe den Erzähler gehört und war so, wow, das klingt für mich angenehmer als im Englischen. Mhm. Weil die englische Erzählstimme ist, ich weiß nicht, wer es im Englischen spricht, aber es hört sich für mich an wie jede onkelige Erzählstimme, also so Stanley Parable und so weiter und so fort. Das ist halt immer diese eine so leicht britische sonore Erzählstimme.
Bestien.
Wo Na, wobei, da war es ja eher so eine super tiefe amerikanische. Aber genau, diese britische Erzähleronkelstimme für Geschichten erzählen. Und ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, auf der Couch, und Iris war neben mir und war so, boah, dieser Erzählonkel, der nervt so. Und ich fand das irgendwie ganz, ganz witzig. Und beim Deutschen war ich so, dem würde ich jetzt lieber zuhören.
Tatsächlich. Also vielleicht müsste also eher der kühne Knappe spielen als The Plucky Squire.
Vielleicht war es das. Vielleicht hat mir einfach nur Plucky Squire nicht gefallen und ich muss einfach in Steam nach der kühne Knappe suchen. Okay,
genau, das ist übrigens, also wirklich allerletzter Punkt, das ist irgendwie eine Seltenheit. Du kannst nicht in dem, das habe ich vorhin schon kurz erwähnt, du kannst nicht in dem Spiel die Sprache umstellen, sondern du musst dein Steam, die Sprache deines Steams, ich weiß nicht, wie das für Konsolen ist, ob das da auch so ist. Bei Steam ist es so, du musst dein Steam auf die Sprache stellen, in der du das Spiel spielen willst, und dann erscheint das auch wirklich unter einem anderen Titel in deiner Steam-Library.
Also merkwürdige Entscheidung.
Ich habe das auf Englisch gestartet und war so, hä? Ich dachte, es gibt auch eine deutsche Sprachausgabe. Und dann habe ich das gegoogelt und dann war so, ja, du musst dein Steam umstellen. Das ist sehr witzig.
Wild.
Genau. Also, spielt der kühne Knappe.
Oder auch nicht.
Nee, doch, spielt der kühne Knappe.
Nein.
Oder lasst Plucky Squire aus. Anyways, kommen wir nun zu etwas völlig anderem.
Markus, erinnerst du dich an
deinen letzten Newsletter?
Als Entweder das oder erinnerst du dich an die 80er, als eine kleine Softwarefirma namens UFOsoft eine ganze Reihe von interessanten Spielen rausgebracht hat.
Erinnere ich mich.
Aber die gab es gar nicht, Markus. Doch, du erinnerst dich falsch.
Ich erinnere mich ganz genau daran. Damals, UFOsoft. Sie haben so viele Spiele gemacht. Und sie haben auch Geschichten erzählt, die spielübergreifend funktioniert haben. Also die verschiedenen Spiele haben dann Dinge wieder aufgegriffen in anderen Spielen. Das war wirklich fantastisch. Nee, ich habe tatsächlich davon gelesen, von diesem Projekt. Also eine Spielefirma geht hin, versetzt sich in die, also zwei Leute sind das, glaube ich, versetzen sich sozusagen da rein. Wie ist denn das, wenn es in den 80er Jahren eine Spielefirma gegeben hätte, die diese ganzen Spiele gemacht hätten? Und das war für mich auch wieder so ein Fall von, das klingt nach einem sehr interessanten Projekt, damit kann man aber auch bestimmt mega auf die Schnauze fallen. Und ich war, muss ich ganz ehrlich sagen, es war für mich so, das ist ein netter Gag, ich bin persönlich aber gar nicht so doll interessiert. Ja. Du warst es aber.
Ich war total interessiert, weil einer der Leute, die halt dahinter stecken, sind Derek Yu, der Mensch, der hinter Spelunky steht. Und ja, es ist eben eine 8-Bit-Spielesammlung von 50 Spielen, die sie designt haben, wobei sie so getan haben, als hätten sie einen, ja, auf quasi einen Remaster, eine Neuauflage von diesen uralten Spielen gemacht, die sie auf einer fiktiven Konsole gefunden haben in einer Garage. Ja. Was eine lustige, so narrative Idee ist da drumherum. Ja. So, und ich habe das, ich fand das spannend und ich weiß, dass dieses Spiel unter, also gerade unter Leuten, die irgendwie viel in Game Design unterwegs sind, dass das schon seit Jahren etwas ist, worauf die warten. Also es gibt halt Leute, die warten da wirklich seit Jahren. Es ist auch seit vielen Jahren in Entwicklung, ich glaube über 6 oder so. Und es gibt zum Beispiel diesen sehr, sehr guten Game Design Podcast Eggplant Show. Die machen jetzt ein Jahr lang nur noch Podcasts über UFO 50 Spiele, haben sie angekündigt. Und nice. Sind so. Weil, und der Grund ist halt, weil die Leute, die UFO 50 gemacht haben, einfach 50 Spiele gemacht haben, wo sie total wilde Game Design Ideen ausprobieren. Also diese Game Design Ideen sind so, die hätte es geben können, aber die gab es nicht. Oder wo man so denkt, warum ist da noch nie jemand drauf gekommen? Das ist ja total clever. Und ich hab noch nicht alle von diesen 50 Spielen gespielt, aber ich bin da gerade dran, da so reinzuschnuppern in alle möglichen Spiele. Und es gibt wirklich so viele interessante Sachen. Also so eines, das mir sehr gefallen hat, war Chameleon. Und das ist ein, Camouflage heißt das. Das ist ein Stealth-Game. Das wäre, was wäre, wenn es ein kindergerechtes Stealth-Game aus den 80ern gegeben hätte? Und zwar ist die Idee, du bist ein Chamäleon, guckst von oben auf die Welt und das Chamäleon kann sich auf Knopfdruck tarnen, basierend auf dem Untergrund, auf dem es ist. Ne? Wenn es auf grünem Gras ist, kann es grün werden. Wenn es auf brauner Erde ist, wird es braun und so. Und dann gibt es Frösche und später Krokodile, die da so einen Sichtwinkel haben, ne, wie in so einem Shadow Tactics, ne, so ein Cone, aber es ist so ganz eckig. Und wenn sie dich sehen, dann fressen sie dich auf, außer du bist halt getarnt auf dem Untergrund. Und dann ist das halt so, ja klar, es ist halt wie Metal Gear Solid, aber ich bin ein kleiner Chamäleon.
Wie lange sind denn diese Spiele?
Unterschiedlich. Okay. Es gibt halt, also dieses Chamäleon-Spiel habe ich in so zwei Bahnfahrten durchgespielt, irgendwie so, also keine Ahnung, so zwei, drei Stunden oder so.
Okay, aber
was auch schon überraschend lang ist eigentlich.
Ja, 50 mal 2 wären ja schon 100 dann.
Ja, und dann gibt es halt Spiele, die sind dann zum Beispiel ein komplettes Oldschool-Rollenspiel.
Ach, krass.
Ja, da gibt es so ein richtiges, so ein Rollenspiel, wo du aus der Ego-Perspektive so Schritt für Schritt durch dieses Raster, durch so Wizardry-mäßig. Da ist der Kniff aber, du läufst zwar rundenmäßig durch den Dungeon, aber die Kämpfe sind Action-Kämpfe in Echtzeit.
Ach du Scheiße.
Die so ein bisschen so Punch-Out-mäßig sind. So, wo du dich quasi, deine Figur bewegt sich unten, von links nach rechts, und dann ist der Ork, der ist irgendwie vor dir, geht auch irgendwie zu dir, und dann musst du halt das Timing abpassen, du kannst den Ork aufs Maul hauen, wenn der seinen Knüppel hebt, dann kannst du den irgendwie ein paar Mal hauen und so, gibt es Zaubersprüche und so weiter und so fort, und dann denke ich mir so, ja, wow, klar, also das hätte es vielleicht geben können, aber gab es ja wirklich niemals, das ist ja wirklich cool.
Krass.
Und, Ja, und was halt irgendwie ganz, ganz witzig ist da drumherum, ist halt auch wirklich diese Idee, dass es diese fiktive Firma gegeben hat. Und dass diese Firma, also du merkst dann auch so, wie sich die Ideen verändern von denen. Mhm.
Du kannst zum Beispiel deren Reise als Entwickler.
Ja, das erste Spiel ist zum Beispiel so eine Art Metroidvania. Super, super schwierig, komplett unverständlich. Es ist auch riesig lang und auf Reddit gibt es Leute, die da irgendwie versuchen, die Geheimnisse davon rauszubekommen und das ist alles gar nicht so einfach, viel zu kompliziert. Und dann erst danach entwickeln sie quasi im Laufe der Jahre eine Designsprache für Zugänglichkeit und sowas. Irgendwie, dann merkt man, ah, das Spiel, das dann ihren Durchbruch bringt, das heißt Campanella. Und das ist ein Spiel über ein kleines UFO, das du steuern musst. Und das ist so ein bisschen so heißer Draht mäßig. Also du hast dieses kleine UFO und sobald es abhebt, kann es nicht wieder landen. Mhm. Und du musst es mit quasi auf Knopfdruck kannst du es steuern und musst immer so Schub
Flappy
geben.
Bird.
Ja. Ja, genau. Ja, okay. Genau. Es ist so ein bisschen Flappy Bird, aber so der Flappy Bird Flugsimulator so als UFO. Und da merkt man so, ja, natürlich ist das ihr erfolgreichstes Spiel. Das ist ja, das ist ja total zugänglich. Ja. Es gibt auch ein Spiel, das hat ein Kontrollschema, das so bizarr ist, wo man denkt, wie ist da überhaupt jemand darauf gekommen? Also da ist quasi das gesamte Steuerkreuz auf der linken Seite, egal in welche Richtung du drückst, bewegt dich nach links. Und die Knöpfe auf der rechten Seite, ne, A, B, X, B, Y, bla, die bewegen dich nach rechts. Aber wenn du eine bestimmte Tastenkombination machst, dann machst du damit Hüpfer in, aber auch in unterschiedliche Richtungen oder Spezialangriffe und sowas. Und ich habe das gespielt und war so, wow, ich hasse das. Wer hat sich das ausgedacht? Und das ist so, ja, dann ist da die Beschreibung von wegen, ja, dieser eine Designer, der irgendwie ganz speziell ist, der hat sich das ausgedacht, das kam ihm im Traum und das war irgendwie so, bla, und so, boah, ich hasse dich, warum machst du so einen Scheiß?
Aber Dennis, sag mal, ja. Wie teuer ist das?
Das kostet irgendwie 20, 22 Euro oder sowas um den Dreh.
Weil die Frage, die ich, ne, also ich weiß nicht, wie ich es formulieren sollte. Warte, lass mich kurz nachdenken. Also, ja. Ich glaube, also nee, anders. Ich zweifle an, dass man wirklich alle 50 Spiele sozusagen in einem Rutsch spielt. Ne? Also ich glaube, ja. wäre mein Verdacht.
Ja, nee, auf keinen Fall.
So, und dann wäre es aber natürlich falsch zu sagen, nee, dann ist es das Geld nicht wert. Aber so 20 Euro ist ja auch schon so Mittelklasse-Indie-Game. Ja. Ab wie vieler dieser Spiele wärst du zufrieden und erreicht es diese Anzahl?
Also, ich habe irgendwie so Rechnungen gesehen von wegen, na, das ist ja irgendwie 2,50 pro Spiel oder so. Ja. Das ist ja ein Schnäppchen. Ja. So kann man das natürlich auch sich ausrechnen. Tatsächlich ist es auch so, naja, es sind auch nicht Minispiele. Ne? Ich würde nicht sagen, dass es so Minispiele sind, die so ganz, ganz klein sind. Aber
nee, die wichtige Frage ist ja sagen, sind da genug Spiele drin, die dir gefallen?
Ja.
Ja.
Also für mich ja, aber man muss, glaube ich, so ein bisschen so ein Game Design-Nerd sein. Man muss es schon so ein bisschen spielen, auch aus so einer fast schon so einer akademischen Perspektive von wegen so, ah, interessant.
Muss man Game Designerin sein oder muss man sich dafür interessieren?
Ich glaube, man muss sich dafür interessieren. Okay. Ja. Okay. Und dann kann man da wirklich interessante Sachen entdecken und aber auch Sachen, die einen total ärgern und völlig in den Wahnsinn treiben, wo man sagt so, boah, was ist das denn für eine verdammte Scheiße so. Aber das ist auch nochmal interessant. Ja, vielleicht kann man da irgendwas für sich rausziehen. Also ich habe es von meinem Geld oder vom Steady-Geld gekauft.
Ja, sehr gut.
Und hatte damit eine gute Zeit, bereue es nicht. Ja. So, ich finde es nochmal interessant, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr auch gesprochen über Animal Well, dieses seltsame Spiel, das voller Geheimnisse steckt, wo man irgendwie dieses kleine Viech ist und dann reist man da durch die Welt und löst Puzzle. Ich glaube, in die Richtung geht das auch. Also, dass das ein Spiel ist, voller versteckter Geheimnisse und geheimer Verstecke?
Ich habe lauter so Impulse sozusagen, ja. in die Fresse neu branden. Ich finde, das klingt nach Jazz. Weißt du, sozusagen,
oh, ja.
Das ist wahrscheinlich
ja,
hochqualitativ.
Ja.
Man muss aber schon Bock drauf haben und Ahnung haben hilft auch. Und ich stelle mir vor, es gibt sozusagen, es gibt so einen Sticker im Indie-Fresse-Design, aber auf der Faust steht dann drauf, it's Jazz. Das ist quasi so eine Art Auszeichnung.
Ja, total. Ich glaube, das trifft es genau so. Und wenn man da so eine bestimmte Art Mensch ist, der sich darauf einlassen möchte, dann ist das total geil.
Ja.
Und wenn man, ich glaube, wenn man erwartet, so einfach, ja, einfach irgendwie ein neues Spelunky oder sowas, ich bin mir nicht sicher, dass das da dabei ist. Aber es gibt ein Spiel, wo man ein kleiner Panzer ist und wo man sich so hin und her schießt von oben nach unten. Und die quasi die Gravity ändert und so, das ist ziemlich gut.
Side Note.
Ja.
Es gibt einen Remake, heißt es dann, glaube ich, von Spelunky für den C64.
Oh ja. Mhm. Geil.
Vielleicht sollten wir das auch verlinken, wo wir gerade
verlinken
davon
wir auf
sprechen.
Jeden Fall.
Okay.
Ja. Ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich ungefähr so, entweder du holst das und bist so, ich möchte ein Jahr lang darüber podcasten, oder du holst das und bist so, hä, verstehe ich nicht. 8-Bit-Spiele, komisch, I don't get it. So.
Ich frage mich jetzt gerade, wir haben ja letzte oder vorletzte Folge Game Mechanics, den Podcast von Marcel André, Casasola, Merkle.
Der würde so eine gute Zeit damit haben.
Ja, ich frage mich gerade, ob sie sich gerade ärgern. weil jemand ihren Podcast als Videospiel rausbringt.
Stimmt. Ja, cool. Ja, genau. Also definitiv ein Podcast für die beiden und alle Leute, die diesen Podcast auch hören.
Ja. Sehr gut, cool.
UFO 50.
Ja. UFO 50. Gut, wenn ihr euch fragt, was geht denn jetzt? Wieso ist das schon vorbei? Ist noch nicht ganz vorbei. Wir kommentieren jetzt gleich noch die Kommentare. Aber wie angekündigt, ist es ein bisschen kürzer dieses Mal. Und bei den zu kommentierenden Kommentaren ist es zum Beispiel auch so, dass das Thema Linux und Windows nochmal aufgegriffen wurde. Und auch hier, also wir hatten in der letzten Folge drüber gesprochen, auch hier war das Fazit wieder so, es gibt mittlerweile Linux-Installationen, wir hatten das geschrieben, es war ein treuer Stammhörer und zwar war es Nick. Also das geht, man kann Linux installieren und dann sehr viel spielen, aber es ist noch nicht so weit, dass es das Einzige ist. Also wirklich alle, die ich gehört habe, ist Doppelinstallation und man kann Windows im Zweifelsfall nochmal booten, falls halt dann das eine Spiel kommt, was man nicht spielen kann. Ich finde das sehr, sehr spannend, interessant. Das ist für mich wirklich so ein Thema, wo ich gerne alle 3 Jahre mal gucke und die HörerInnen frage, wie sieht's denn aus? Was geht denn los? Und dann mich entschließe, für mich ist noch nichts, aber ich find fröhlich, dass sich da Leute Gedanken drüber machen. Und dann hatten wir noch ein Feedback zu Star Trucker. Hast du eigentlich noch Star Trucker gespielt? Du warst ja beim letzten Mal relativ
begeistert. Ich habe nicht weiter Star Trucker gespielt, weil ich 50 UFO-Spiele spielen musste.
Ja, okay.
Deswegen hatte ich keine Zeit mehr für Star Trucker. Außerdem Plucky Squire. So, nee, deswegen habe ich nicht Star Trek gespielt, aber PC Jack Slater hatte darüber.
Der 820 Stunden in SnowRunner zugebracht hat.
SnowRunner ist ein geiles Spiel.
Total.
Das hab ich ein bisschen gespielt und irgendwie auch diese ganzen Mudrunner, SnowRunner Sachen, so, die sind ganz schön geil. Das ist so das Dark Souls des Autofahrens.
Ja.
Man bleibt ständig im Schlamm und Schnee stecken.
Es ist geil.
Und genau, man muss sich gegenseitig rausnehmen. Kann man auch zu zweit spielen. Ich habe es auch eine Weile lang mit einem Freund gespielt und das war auch ganz cool. Auf jeden Fall, PC Jack Slater hatte geschrieben, dass das Star Trucker so eine Elite, also dass es Elite Dangerous in friedlich und einfach war.
Ja.
Und ich glaube, da hat er total recht. Also, weil es war auch Elite Dangerous, ich habe mir mal für Elite Dangerous, also Weltraumsimulation mit so, also ganz kompliziert und es gibt Multiplayer und
Handel.
Ich habe mir dafür sogar mal einen Joystick gekauft.
Ach Gott, ja, okay, krass.
Und dann habe ich ihn wieder verkauft, weil dieses Spiel mich total aufgeregt hat. Ich habe nicht verstanden, was man da macht. Das war gruselig, ich hatte Angst im Weltraum und man ist da ganz allein und man versteht nicht, was man machen soll. Und es hat aber trotzdem genau diesen Vibe von wegen ich und mein Raumschiff. Ne? So mein Raumschiff hat da verschiedene Nöpsis und Buttons, die ich drücken kann und irgendwelche Werte, auf die ich achten muss. Und ich kann ein Händler sein oder ich kann irgendwas anderes machen. Ich kann überall hinfliegen und so. Und ja, so ähnlich. Also das bringt Star Trek auch quasi auf den Punkt, ohne zu überfordern und das ist sehr gut, ja.
Bene.
Und außerdem, ja, gutes Podcast-Spiel auch, das stimmt.
Genau, stimmt, er hat gesagt, er hört uns immer in seinem Tracker-Radio. Bene wiederum hat gesagt, er fand es nicht so geil. Der Bena, der hat einen Stream, dessen Namen er nicht in den Kommentar geschrieben hat. Wieder was?
Chatpoint,
genau. Wo sie so über den Zusammenhang zwischen Spielen und was so gesellschaftlich, was man da lernen kann. Und ja,
ich habe das mehrfach angeschaut und es war sehr, sehr gut. Kann ich sehr empfehlen, okay, wenn man auf Twitch unterwegs ist.
Und sie wollten demonstrieren, dass Arbeit in Games Spaß machen kann. Und dann haben sie Star Trekker genommen und dann war er so, nein.
Es ist eine sehr, sehr spezielle Art von Spaß. Es ist die Art von Spaß, wo man vielleicht über sich lachen muss, weil man vom Job gefeuert wird. Ja, also es ist so, natürlich kann ich den Gabelstapler fahren. Danach steht man lachend mit einem lachenden und einem weinenden Auge in einer blutverschmierten Lagerhalle. Ja. Alles brennt, der Gabelstapler hängt in der Decke.
Ja.
Und man ist so, tja, ja, das ist ja gar nicht so einfach, wie ich dachte. Mensch, upsie.
Aber apropos Arbeit, auf Mastodon hat Thomas geschrieben, gefragt, ob wir was zu Satisfactory machen. Also das ist anscheinend sozusagen in the line of Factorio, also so ein Lieferketten-Produktionsstätten-Verkettungsspiel. Und also ich wahrscheinlich nicht, weil ich da keine Lust drauf habe.
Ich tue mich total schwer mit diesen Lieferketten-Spielen,
ja.
Weil das ja letztendlich, also das ist ja quasi, das sind so ProgrammiererInnen-Spiele, ne? Weil das ist, du programmierst dir da so ein System zusammen, so ein selbstlaufendes System zusammen und freust dich dann, dass das optimiert läuft. Und dann ist es halt nicht in Java oder was auch immer, sondern in Satisfactory. Aber dann habe ich eine Review gelesen bei Rock Paper Shotgun darüber, die besagt, dass das ganz schön cool ist und habe da so Screenshots von gesehen, die zeigen, wie man diese riesigen, wild wuchernden Fabriken in einer 3D-Welt bauen kann, die halt auch wirklich sich so kreuzen, wo dann diese Lieferdingsies und Linien und keine Ahnung, Ausspuck Methoden. Man merkt, ich kenne mich extrem gut aus mit mit Industrie und so. Und auf jeden Fall, das fand ich sah extrem cool aus. Also so von der ästhetischen Warte aus, dass man so eine gigantische, schreckliche Riesenfabrik baut. Und da dachte ich mir, vielleicht möchte ich da reingucken.
Okay, also vielleicht könnt ihr dieses Jahr noch was hören, wenn Dennis sich dazu breitschlagen lässt. Und dann gab es noch, wir haben ja über Star Wars Outlaws ganz ausführlich gesprochen, es gab noch eine Kurzreview von Max Snyder, hab es jetzt wieder genervt, deinstalliert, Fake Open World, nervige Stealth-Missionen, miese Steuerung, verwirrende oder fehlende Navigation, kann Ubisoft sich sonst wohin stecken, schade um das Geld. Ich muss allerdings auch sagen, ich folge auf Mastodon Leonard Ritter, dem ich folge, weil er früher Panik war und sehr coole Musik gemacht hat und mittlerweile, ich glaube, an irgendeiner abstrusen Programmiersprache so als Lebenswerk programmiert, wenn ich es richtig verstehe. Der spielt das auch und der ist total vergnügt damit.
Ah ja.
Der hat neulich sowas geschrieben wie, also jetzt nicht wirklich Kommentar auf uns, sondern das weiß ich nur, weil ich ihm folge, dass die Hauptmissionen sind sozusagen der Tourismus, da lernt man es erkennen, aber eigentlich ist es lustig, die Welt zu erkunden. Ich teile diesen Eindruck überhaupt gar nicht, aber anscheinend kann man auch damit Spaß haben. Man weiß cool. Nicht. Ja, gut.
Ich muss noch erwähnen, ich habe nochmal fremd gepodcastet.
What?
Und
What?
Oder anders gesagt, ich habe die Kunde von Indiefresse in die Welt getragen und war bei Dom von OK Cool zu Gast und da haben wir über Tactical Breach Wizards gesprochen, eine ganze Weile. Also wenn man noch mehr über Tactical Breach Wizards, eines meiner Spiele des Jahres definitiv, erfahren möchte, kann man da reinhören.
Verlinken
das im Blog.
Allerdings ist das hinter einer Paywall.
Ja, genau. Das ist eines von den Steady, also quasi OK Cool, ist ein Podcast-Projekt von Dom, Dom Schott. Und dann gibt es für Steady-SupporterInnen gibt es da noch ganz, ganz viele Bonusinhalte. Bei uns ist es ja anders.
Muss man auch mal ehrlich sein.
Wir haben eine andere Philosophie, nichts hinter Paywall, aber man kann das machen, wie man möchte. Und wenn jemand quasi von hier nach da, also von hier zu uns gekommen ist, um auszutesten, so, hä, was erzählt denn dieser Dennis in seinem anderen Podcast da? Dann herzlich willkommen und lasst es uns gerne wissen, wie ihr das fandet und ob ihr gerne dabei bleibt. Wir freuen uns über Feedback.
Und wir freuen uns auch über noch mehr Abonnenten, weil wir haben auch ein Steady, auch wenn jeder alles hören darf und jede, haben wir ein Steady. Wir sind unverändert, gerade bei 37 UnterstützerInnen auf Steady. Wir brauchen über den Daumen gepeilt 42 für die nächste Stufe. Die nächste Stufe. Und ich frage mich, ob wir jetzt, also wir hatten neulich so einen Schwung an Leuten und frage mich, ob es jetzt sozusagen mal Zeit ist, Pause zu machen mit der Werbung. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ja. Aber wir planen eigentlich so ein Metaformat. Einmal im Quartal, wie es in Businesskreisen so schön heißt, einen Extra-Podcast, der dann nicht aktuell, der dann keinen aktuellen Aufhänger hat, sondern ein tieferes Thema. Oder ein Interview vielleicht. Genau, dann könnt ihr uns da unterstützen. Oder auch direkt aufs Konto überweisen, was den Vorteil hat, dass alles Geld bei uns ankommt, nichts bei Steady hängen bleibt. Aber den Nachteil, dass der Befriedigungsbalken, der anzeigt, dass es noch 93% bis zur, nee, dass schon 93% der nächsten Stufe erreicht sind, der wird dann leider nicht fortgeschrieben. Obwohl ich mittlerweile gehört habe, man kann das auch im eigenen Blog irgendwie machen. Ich muss mich da mal vielleicht irgendwann mit beschäftigen. Vielen Dank an Toriam, Roland, Nikolai, Watson und Daniel. Das sind nämlich unsere Mega-Unterstützer, die uns mit viel Geld bewerfen. Danke dafür.
Vielen, vielen Dank. Und damit haben wir eigentlich diese Folge bestritten.
Yes.
In 2 Wochen gibt es die nächste Folge und da geht es dann tatsächlich um Frostpunk 2.
Ja.
Und wenn ihr da quasi schon vorher reinschauen wollt, bevor es bei unserem Podcast drüber geht, dann macht das gerne. Nächste Folge können wir leider dann nicht die Kommentare kommentieren, weil die zeichnen die nächste Folge quasi jetzt gleich auf.
Bevor ihr kommentieren konntet. Bisschen schneller als ihr.
Bevor ihr kommentieren könnt. Aber reichen wir dann nach oder antworten euch dann einfach online auf Mastodon und im Blog.
Genau, so machen wir das. Dann also bis gleich, beziehungsweise bis in 2 Wochen, beziehungsweise bis nächste Woche im Newsletter. Ach, es ist alles so verrückt.
Was Tschüss. Ist Zeit? Ciao.